Donner die Technik und jetzt kommt die Verbindung. Es war schon längst bemerkt, dass bei Freud das Unbewusste funktioniert wie eine Maschine, wie ein energetisches Apparat. Viele Künstler haben es bemerkt. Es gibt eine wunderbare Erzählung von Tolstoi, Kreuzer Sanate, ich weiß nicht, ob jemand sie gelesen hat, wo Tolstoi sozusagen die Kunst genauso beschreibt. Jemand spielt diese Kreuzersonate von Beethoven, die emaniert einen Impuls der Energie. Dieser Impuls der Energie bei der Betrachter produziert sozusagen zusätzliche energetische Impuls, das dazu führt, dass die Frau des Helden ihn betrügt, sozusagen sich der andere hingibt, bei ihm aber den zusätzlichen Impuls, dass er diese Frau tötet, oder ich habe es vergessen, ich habe sie getötet. Und dann geht es diesen Impuls weiter und weiter und weiter und weiter, wie dieser Impuls nicht verarbeitet worden ist bei Tolstoi in einem Erziehungsimpuls. Also wenn man liest jetzt diese Erzählung, Kreuzsonate, dann sozusagen bekommt man sozusagen die richtige Erinnerung. Das heißt, die Kunst wird verstanden als eine Maschine, als ein Motor, so weiter, als eine gewisse Masse der Energie, ein gewisser energetischer Impuls verarbeitet und so umlenkt, dass es gleichzeitig auch den Betrachter umgestaltet. Nun, wie das alles zusammenzuführen ist, hat schon wieder Malevich gezeigt. Er hat gesagt an einer Stelle, das war schon allerdings nach der Revolution, es gibt drei Möglichkeiten, auf das Nervensystem des Betrachters so zu wirken, dass dieses Nervensystem des Betrachters völlig in unserer Hand ist. Das ist der Staat, die Kunst und die moderne Technik. Zusammengenommen schaffen sie so eine Umgebung, die einen solchen unmittelbaren Druck auf das Nervensystem des Betrachters ausübt, dass der Betrachter nicht mehr fähig ist, diese Umgebung mehr zu beurteilen. Er wird zum Teil dieser Umgebung, er wird dieser Umgebung völlig beherrscht. Seine Imagination, seine Emotionalität, auch sein Denken wird von dieser Umgebung vollständig kontrolliert. Nun, es ist ja offensichtlich, dass die Übernahme der Macht, durch die neue Klasse sozusagen, durch die Oktoberrevolution, schien eine Chance zu geben, der Avantgarde diesen Traum zu verwirklichen. Zunächst einmal durch die Abschaffung des Parlamentarismus und durch die Abschaffung des Marktes, inklusive des Kunstmarktes. Diese beiden Eliminierungen sozusagen haben nichts anderes bedeutet, dass der sowjetische Bürger kein Bürger mehr ist. Ja? Sozusagen er hat diese Unabhängigkeit nicht, er hat diese Position nicht, um ein politisches Urteil zu formulieren und auszusprechen und ein ökonomisches Urteil. Er war einbezogen in das System des Staates und das schien die Möglichkeit zu geben, sein Schicksal und seine Umgebung vollständig zu gestalten. Die Vertreter der russischen Avantgarde haben alle Schlüsselpositionen im Kunstleben besetzt. Und das war interessanterweise die einzige Phase in der Entwicklung der Kunst, glaube ich, generell, nicht nur im 19. und 20. Jahrhundert, in der die Künstler eine direkte Diktatur über das Kunstsystem zunächst einmal ausgeübt haben. Es waren nicht die Kuratoren, es waren nicht die Kritiker, es waren nicht die Funktionäre, es war auch nicht die Galeristen, die das Kunstsystem regiert haben, sondern die Künstler. Und Malevich sagt ja auch um die Zeit, also in 1919, er sagt, wir haben die Diktatur des Künstlers errichtet, so wie im Staat die Diktatur der Arbeiterklasse errichtet wurde. Das heißt, der Künstler im Kunstsystem ist so wie eine Arbeiterklasse in der Gesellschaft. Generell, er ist derjenige, der eigentlich alles schafft, aber immer von außen, vom Kurator, vom Kritiker, vom Galeristen beurteilt und kontrolliert wird. Und jetzt hat er sozusagen die Gestaltungskraft übernommen. Die erste Phase dieser neuen Herrschaft war der berühmte Produktivismus. War der Produktivismus oder Produktionismus ist, das haben wir im Grunde schon verstanden, als wir letztes Mal als Jünger gelesen haben mit seiner Figur des Arbeiters. Das heißt, sozusagen die Verwandlung eines jeden Einzelnen in den Produzenten, eine Verwandlung, die zunächst einmal der Unterschied zwischen einem Techniker und einem Künstler aufhebt. Die Frage ist nur, wie ist das einzuschätzen? Das heißt, was passiert hier eigentlich? Kann es sein, dass der Künstler tatsächlich die Verantwortung für die Wirtschaft, für die Produktion, für die Technik übernimmt? In der ersten Phase haben die Künstler wirklich das geglaubt und haben gehofft, dass sie diese Übernahme leisten können. In der zweiten Phase, mehr so Richtung 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre, ist es klar geworden, dass es nicht gelingen kann. Und praktisch alle führenden Künstler damaliger Zeit, vor allem Rodchenko mit seinen, oder Klutzes ja mit ihren Fotos und Plakaten und so weiter, haben eine andere Position eingenommen, nämlich, dass das Einzige, was die Kunst machen kann, es ist die Werbung zu machen, für die neue technische Welt. Warum braucht man aber eine solche Werbung? Und was bedeutet diese Werbung? Diese Werbung bedeutet nichts anderes als die Fortsetzung der früheren Phase, da man kann mit anderen Mitteln. Man kann sagen, dass die Arbeiten von Kandinsky und Malevich oder Mondrian in der ersten Phase waren auch nicht anderes als eine Werbung. Das heißt, eine Werbung für eine andere Sichtweise. Kandinsky sagt es ganz explizit, dass es nicht darum geht, dass er andere Bilder malt als alle anderen, sondern es geht darum, dass er eine neue Sichtweise vorschlägt, die ja im Grunde für die ganze Kunst gilt. Das heißt, wenn man ein trainiertes Auge hat, kann man bei der Betrachtung jedes Bildes diese Schichten der reinen Form und der reinen Form freilegen und jedes Bild als abstraktes Bild sehen. Man soll nicht unbedingt neue abstrakte Bilder malen. Hat man zwei oder drei abstrakte Bilder oder eine Reihe, weiß man, wie man jedes Bild als ein abstraktes Bild sieht und alle Bilder werden abstrakt. Das heißt, diese Bilder sind die Schlüssel auf der einen Seite und die Werbung auf der anderen Seite, eine sozusagen sich verändernde, perspektiv verändernde Leistung, die ja erlaubt, alles in diesem Licht zu sehen. Und so hatten auch Rodchenko und andere argumentiert, man soll sozusagen die Sichtweise des Einzelnen dermaßen ändern, dass er fähig ist, die technische Zivilisation von heute als ein Kunstwerk zu sehen. Das war's. Nun aber, worauf ich eigentlich hinaus will, weil ich auch nächste Woche darüber sprechen werde, an diesem anderen Kontext, ist warum nach der Avantgarde das, was wir die Kunst des Detailismus nennen. Sicherlich gibt es diesen Mythos ja, dass die Avantgarde vernichtet worden ist, weil die eine Rückkehr in die Barbarei sein. Das ist auch so ein Satz aus der deutschen, Diskurs über diese Zeit. Eine Rückkehr oder Rückfall in der Barbarei sozusagen, eine Rückfall in die Prämoderne und so weiter und so fort. Wir haben das oft, glaube ich, in verschiedenen Varianten diskutiert. Ich wiederhole das trotzdem. Das ist sicherlich nicht der Fall gewesen. Auf keinen Fall war die Kunst des sozialistischen Realismus, das ja oft übrigens nicht richtig bezeichnet wird, als sozialer Realismus. Sozialer Realismus hat mit dem sozialistischen Realismus lange Zeit nichts zu tun, das war sozialistischer Realismus. Oder nationalsozialistische offizielle Kunst in Deutschland, die waren auf keinen Fall rückständig oder unmodern oder Rückfall in eine prämoderne Zeit oder in der Phase vor der Avantgarde. Ich würde behaupten, die war die Vollendung der Avantgarde. Und zwar waren sie die Vollendung der Avantgarde in dem Sinne, in dem Stalin und Hitler Sanderson auftraten als Könige über die Zeit und nicht nur Könige über den Raum. Das heißt, als diejenigen, die zumindest proklamiert haben oder versucht haben, eine posthistorische, dezidiert, posthistorische Herrschaft zu richten. Und das war im Grunde das Ziel der Avantgarde. Das Ziel der Avantgarde war von Anfang an eine posthistorische Herrschaft jenseits jedes möglichen historischen Urteils, sei es ein historisch gegebenes Urteil, sei es ein historisches Urteil als solches, ja, also zeitgegebenes. Tausendjähriges Reich oder Sieg des Sozialismus wurden beide verstanden als eine endgültige Überwindung der Geschichte, die ja verstanden worden war als die Geschichte des Kampfes zwei Prinzipien. In einem Fall arisch, nicht arisch, in anderen Fall unterdrückte Klasse oder herrschende Klasse. Das heißt, war es ein Klassenkampf oder war es ein Rassenkampf? Beide wurden verstanden als Mutter der Geschichte. Die Mutter der Geschichte, der zum Stillstand gekommen ist, weil eine Seite hat gesiegt. Und zwar endgültig gesiegt, ohne die Möglichkeit, als Geschichte zu wiederholen. Ohne jetzt darauf einzugehen, warum diese Figur des Endes der Geschichte überhaupt möglich ist und wie sie begründet war, weil es nichts anderes ist als die Wiederholung der hegelischen Philosophie unter neuen Bedingungen oder die generelle Figur des Endes, die Geschichte und so weiter, das wissen wir alle schon, das haben wir schon gemacht. Ich möchte ja Ihre Aufmerksamkeit lenken auf die Frage, was bedeutet das für die Kunst und für unsere Diskussion? Erstens, ein Gefühl, das ja auch gleichzeitig zur Politik wird, ein Gefühl, dass der neue Staat, also ein absoluter Staat, die absolute Verfügungsgewalt hat über die ganze Kunst aller Zeiten. Das heißt, an dem Moment, an dem der Staat nicht mehr kritisiert oder beurteilt werden kann von seinen Bürgern und das Leben dieser Bürger in der Totalität, in seiner Totalität gestalten kann, bekommt dieser Staat die ganze Kunst als ein Eigentum zu verfügen und kann die Kunst einsetzen oder nicht einsetzen mit dem Ziel, dieser, das Bewusstsein und das Unbewusste der Bürger so oder so zu beeinflussen. Und wenn man liest die Texte aus dem Jahr 32 oder Texten, sagen wir, aus der Sowjetzeit und aus der Nazizeit, wir bekommen erstaunliche Parallele in der Argumentationsmuster. Die Angriffe auf der Avantgarde beginnen in Russland, sagen wir, im Jahre 30, 31 und führen zu der Auflösung aller unabhängigen Vereinigungen, inklusive Avantgarde-Vereinigungen, im Jahre 34. Aber sozusagen der Schlüsseldiskussion läuft um 32 herum. Und eigentlich der Punkt war, interessant, wenn man von außen liest, versteht man, wie unterschiedlich beide Seiten der Begriff des Neuen behandelt haben. Für die Avantgarde war die Kunst des sozialistischen Realismus als eine mimetische, abbildende Kunst nicht neu, auch die Kunst der musealen Tradition war nicht neu, gehörte nicht in unsere Zeit. Malevich, wie bekannt, wollte die ganze Kunst früherer Epochen überhaupt vernichten und viele andere. Das war sozusagen nicht die Kunst unserer Zeit, nicht neu. Nur der Punkt aber war, und was die Avantgarde nicht reflektiert hat, dass dieser Begriff der Neuigkeit, der diese alte Kunst nicht neu gemacht hat, blieb historisch. Wenn man die Geschichte als eine Reihenfolge historischen Schulstufen betrachtet, oder historischen gewachsenen Zivilisationen, historischen zivilisatorischen Formen und kulturellen Formen, nach dem Muster des hegelianischen Historismus, dann ist es wirklich so, dass man sagen kann, es war die Kunst des Mittelalters, es war die Kunst des Barock, das und das und was passiert. Jetzt ist es eine neue Zeit, für diese neue Zeit brauchen wir eine neue Kunst, die Kunst, die früher gemacht worden ist. Passt in unserer Zeit nicht mehr. Dieser Begriff der Neuigkeit bedeutet, dass die Avantgarde nach wie vor sich nicht völlig befreien konnte vom Historismus, klassischen Historismus, traditionellen Historismus, und nicht verstehen konnte, was eigentlich, in was für einer Zeit sie eigentlich lebt. Sie lebte eben in Zeit, und zumindest in einem Land, das sie verstanden hat, nicht als eine Etappe in der Menschheitsgeschichte, sondern als Ende dieser Geschichte. Das bedeutet aber, dass der Unterschied ist nicht relativ, sondern absolut. Man kann also die gleichen Formen nehmen, aber diese gleichen Formen bekommen absolut andere Bedeutungsfunktionen, die mit ihren geschichtlichen Stellungen, mit ihrem geschichtlichen Ursprung nicht mehr zu tun haben. Das heißt, alle diese Formen werden absolut neu eingesetzt, in einem absolut neuen gesellschaftlichen Zusammenhang, in einer absolut neuen Bedingung, in einem absolut neuen Kontext, mit einem absolut neuen Ziel. Und zwar die Entwicklung des neuen Menschen. Die Kunstwerke müssen also überprüft werden auf die Tauglichkeit zur Einsetzung und Durchsetzung bestimmter politischen Ziele, bestimmter Machtziele. Sicherlich waren sozusagen Avantgardisten immer noch zu traditionell, ne? Zu ehrlich. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass die Arbeiterklasse Rubens oder irgendwie Leonardo da Vinci einsetzen kann zur Erziehung des neuen Menschen oder was auch immer. Weil sie immer noch historisch gedacht haben und immer noch gedacht haben, dass die Verankerung dieser Bilder in ihrer Geschichte immer noch etwas bedeutet. Die Abschaffung der Geschichte bedeutete aber, das ist eine Masse der Zeichenfrage, und zwar absolut Frage, die völlig die in einer totalen Totalität und einer totalen neuen Weise angesetzt worden. Das ist der Punkt Nummer 1. Und der Punkt Nummer 2, sicherlich, dass diese Bilder, diese Kunstwerke, diese Zeichen, diese Sprache und so weiter, wurden eingesetzt, nicht im Sinne der Tradition, sondern im Sinne der neuen Massenmedien. Und jetzt unabhängig davon, ob wir jetzt mit der totalitären Kunst zu tun haben oder etwa mit dem Surrealismus oder magischen Realismus, aber auch immer aus den gleichen 30er Jahren, wir haben in allen Fällen die Einsetzung der Massenmedien, der Fotografie, des Kinos und so weiter, mit allen mimetischen scheinbaren mimetischen Beschaffenheit dieser Bilder in einem absolut neuen Kontext. Es ging also nicht darum, dass zu der Meisterschaft zurückzukommen, sondern eine technische Neutralität der Bilder zu produzieren. Das ist genau das, was Junger auch zeigt in seinem Buch. Dass die Mittelmäßigkeit zu einer neuen Qualität wird. Und zwar positiven Qualität. Es gibt nach wie vor eine Weigerung, die Nazi-Kunst oder die stalinistische Kunst in die westlichen Museen zu integrieren, weil man sagt, sie sind mittelmäßig. Man hat diese Argumentation nicht verstanden. Man hat nicht verstanden, dass die Mittelmäßigkeit dieser Bilder ist von der gleichen Art wie Mittelmäßigkeit der Fotografie oder Mittelmäßigkeit des Kinobildes. Das heißt, die Mittelmäßigkeit bedeutet hier nichts anderes als Folgendes. Ihre Massenverbreitung verändert nicht ihre Qualität. Die Bedingung für das Bild des sozialistischen Realismus war ein Folgendes. Das Original sollte nicht besser sein als die Reproduktion. Im Grunde, und das war in der Nazi-Kunst genauso, im Grunde hat einer von noch in den 30er Jahren, Johann Sonner, in der Kunst des sozialistischen Realismus, dieses Prinzip ganz deutlich ausgedrückt. Es hat gesagt, unsere Bilder müssen sich an die bemalte, ist eine bemalte Fotografie, im Grunde ist es eine Farbfotografie. Und alles, was nicht so aussieht wie eine Farbfotografie, ist eigentlich schlecht. Das heißt, die Bilder sollten von Anfang an so eine fotografische Qualität haben. Oder pseudo-fotografische Qualität. Von Anfang an so eine Reproduktion, und zwar keine gute Reproduktion, außer. Warum? Wegen der ungehirnten Massenverbreitung auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, um einen Realitätseffekt zu erzeugen, der ein klassisches Meisterwerk nicht erzeugen kann. Das klassische Meisterwerk zeigt zu gut und zu deutlich seine Originalität und seine Distanz zum Leben. Das Bild des sozialistischen Realismus und der Nazi-Kunst funktioniert wie eine virtuelle Fotografie, sagen wir so. Funktioniert wie eine Fotografie der nicht existierenden, aber noch zu schaffenden Welt. Und diese Fotografie, um überzeugend zu sein und Realitätseffekt zu erzeugen, darf nicht zu gut aussehen, weil das, was zu gut aussieht, ist auch unglaubwürdig. Wir haben also ein völlig anderes System der Bewertungen der Bilder, der Bewertungen der Kunst im Unterschied oder im Vergleich zur Avantgarde. Das heißt, die Möglichkeit Einsetzbarkeit oder Nicht-Einsetzbarkeit für die Erziehung einer unmittelbaren, unbewussten Wirkung auf die Massen im Staat ist der einzige und der einzige Kriterium. Ist das abstrakt? Sieht es mimetisch aus? Ist es modern? Ist es nicht modern? Was ist das und so weiter? Ist zweitrangig. Ist die Wirkung erzielt? Sieht sozusagen der Staat einen unmittelbaren Effekt? Ist es okay? Ist die Wirkung nicht erzielt? Ist es nicht okay? Die geschichtliche Verankerung, die Relation zu anderen Bildern, die kunstgeschichtliche Bewertung, auch Bewertung der Prinzipien des bürgerlichen Geschmacks und der Kriterien des bürgerlichen Geschmacks ist ja völlig irrelevant. Das sagt ja auch Hitler zum Beispiel in seinen Reden zur Eröffnung des Haus der deutschen Kunst in München, dass er genauso wie Hitler, genauso wie Stalin zu der Zeit, dass er entschieden dagegen ist, gegen die Einführung eines einheitlichen künstlerischen Stils für das Dritte Reich. Also alles, was das arische Genie schafft und was gut ist für den Menschen mit der arischen Erdmasse, wie er sagt, das ist alles gut. Unabhängig davon, in welchem Stil es gemacht wird. Alles, was schlecht ist für den Menschen mit der arischen Erdmasse, ist schlecht, unabhängig davon, in welchem Stil es ist. Sozusagen, es gibt keine ästhetischen Stilunterschiede, die relevant sind für die Bewertung. In diesem Sinne wurde die Avantgarde bekämpft, nicht weil die Avantgarde eine gewisse Ästhetik geschaffen hat, die anders war als eine andere Ästhetik, sondern weil die Avantgarde gewisse Kriterien der Bewertung propagiert hat, die ja unannehmbar waren für den neuen totalitären Staat. Nicht die Kunst der Avantgarde war unannehmbar, sondern die Kriterien der Bewertung waren unannehmbar. Und wenn man jetzt die Frage stellt, was ist sozusagen geschichtlich progressiv und was ist geschichtlich reaktionär, es besteht, denke ich, kein Zweifel, dass das totalitäre Bewertungssystem geschichtlich progressiv ist. Weil nicht so verhaftet dem klassischen kunsthistorischen Urteil wie die Avantgarde selbst, nicht so verhaftet der Forderung, original zu sein, geschichtlich innovativ zu sein und so weiter. Das heißt, viel freier im Umgang mit dem Bild, als es Avantgarde je vermochte. Und in diesem Sinne realisiert eigentlich dieser Urtraum der Avantgarde sich von allen äußeren Bewertungen, dieser transhistorische Traum der Avantgarde. Wir können sagen, dass die Avantgarde gespalten war. Die Avantgarde wollte gleichzeitig transhistorisch und historisch sein. Sie wollte transhistorisch verbindlich und historisch innovativ sein. Das ist ein Widerspruch. Und die totalitäre Ästhetik entsteht aus der Überwindung dieses Widerspruchs zugunsten des Transhistorischen und der Schließung der Epoche des historischen Motivs. Dass der Totalitarismus in diesem Sinne progressiv war, wird ja auch bestätigt durch unsere Zeit, weil wir sind alle offensichtlich Kinder von Stalin und Hitler und nicht die Kinder von der Avantgarde. Die ganze Postmoderne ist nichts anderes als die Appropriation der totalitären Ästhetik, individuelle Appropriation der totalitären Ästhetik. Das heißt, die Freiheit des Einzelnen, verstanden jetzt als einzelne Künstler, alle Formen der Zeit dekontextualisieren, reproduzieren und jenseits ihres historischen Ursprungskontexts zu verwenden, das ist die Freiheit, die unter den Bedingungen des Totalitarismus erst erworben wurde. Auf der Ebene der staatlichen Strategien, politischen Strategien, und dann aber übernommen wurde durch den heutigen Kunstbetrieb. Wenn man gerade die Aktivitäten der progressiven Kuratoren betrachtet, wie Rudi Fuchs oder Amman oder die zwei gerade in Stockholm, Elliot und die anderen, man merkt, dass mit jedem weiteren Jahr, mit dem folgenden Jahr, sozusagen nimmt der Anteil des Historismus in der Museumspräsentation ab und die Willkür, subjektive Willkür des Kurators an. Im Grunde, die ganze Tendenz geht in die Richtung der Abschaffung der historischen Ordnung und Ersetzung der historischen Ordnung durch den subjektiven Überblick oder die subjektive Ansetzung der kontextualisierten Kulturzeichen für sozusagen die eigenen Zwecke. Ja. Man fragt sich, welche Zwecke, aber das ist ja jetzt eine andere Frage, die uns jetzt nicht interessiert zunächst einmal. Oder wenn, man würde sagen, Machtzwecke. Ja. Das Gleiche gilt sicherlich für die progressiven Künstler und so weiter und so fort. Das heißt, je progressiver sozusagen ist ein Künstler in unserer Zeit, desto totalitärer ist in seiner Ästhetik, sagen wir so. Totalitärer in dem Sinne, dass er desto konsequenter sozusagen verfügt er über das Repertoire der geschichtlichen Überlieferung für die Durchsetzung seiner eigenen strategischen Überlegungen, Zwecke und Einflussmöglichkeiten. Wir lesen immer wieder in der Presse, habe ich vor kurzem wieder in Frankfurt Allgemein gelesen und sonst wo, dass wir leben am Ende der Geschichte. Der Kunst zum Beispiel, der Kunstgeschichte, weil es nichts Neues mehr zu sehen ist. Das liest man immer wieder, hört man auch immer wieder. Es passiert nichts Neues und deswegen leben wir am Ende der Geschichte. Das ist sicherlich nicht richtig. Das ist sozusagen empirisch nicht richtig, weil wenn man vergleicht das, was heute gemacht wird, mit dem, was früher gemacht wird, es ist ja offensichtlich, dass unter Umständen man durchaus sagen kann, es passiert etwas Neues. Ja, dann stellt man diese Vergleiche, merkt man das, oder ist man imstande, das zu merken. Warum sagt man aber, dass wir am Ende der Geschichte sind und es nichts Neues passiert? Ist es richtig oder ist es nicht richtig? Es ist sicherlich richtig. Es ist richtig, aber nicht, weil es nichts Neues passiert, sondern man kann strukturell nicht mehr wissen, ob das, was passiert, neu ist oder nicht, weil man kann im Mittelmeerhand das, was heute passiert, mit der historischen Ordnung zu vergleichen. Das heißt, was fehlt, ist nicht das Neue, sondern der Vergleich. Und das ist der eigentliche Wender, sozusagen, die wir am Anfang der 90er Jahre dann gekriegt haben. Und darum ist es ja beinahe eine neue Epoche. Nicht in der Kunst, weil neue Epoche in der Kunst wäre nicht interessant, sondern eine viel weitere, eine neue Epoche der Bewertung der Kunst. Die Kunst wurde bewertet nach ihrer Qualität, ausgehend von gewissen System, die Geschmackkriterien und die geschichtliche Norm, oder sagen wir, die als absolut gesetzt, bis ist doch Aufkommen des historizistischen Bewusstseins am Anfang des 19. Jahrhunderts. Und seitdem, bis vor kurzem, wurde die Kunst analysiert und bewertet nach den Kriterien der Originalität, der geschichtlichen Originalität. Das heißt, der Vergleich mit den anderen Bildern, mit den anderen Kunstwerken war entscheidend für die Beurteilung. Erst wenn ein Bild in einen historischen Kontext gestellt wurde, konnte er überhaupt beurteilt werden. Jetzt tun wir das nicht mehr. Oder es wird, also wir tun das vielleicht, aber es wird sozusagen nicht mehr getan. Es wird nicht mehr in einer effektiven Weise getan. Also wer das auch tut, tut das nicht in einer gesellschaftlich effektiven Weise. Und wenn man sich jetzt fragt, was ist das Kriterium jetzt? Das Kriterium jetzt ist sicherlich das Kriterium der Relevanz, der Machtrelevanz. Das heißt, dasjenige Kunstwerk oder diejenige Installation oder diejenige Exposition gilt als gelungen, die am effektivsten Bezug nimmt auf den, sagen wir, allgemeinen kulturellen Kontext unserer Zeit. Dieser Kontext reflektiert, darauf reagiert, etwas Sinnvolles macht, sagt man ja, was sozusagen das, die Fragen stellt, die Fragen beantwortet, die und so weiter und so weiter. Was ist das eigentlich? Das sind alles Machtstrategien. Puh. Das sind alles Machtstrategien. Puh. Wie ist das jetzt abschließend, werde aber noch, wir können das weiter diskutieren, ich formuliere noch kurz. Ich komme aber nächste Woche noch ausführlich darauf. Warum überhaupt Kunst und Macht? Warum überhaupt Kunst und Gewalt? Warum überhaupt die Schärfe dieser Problematik? Warum mit jeder Zeit mehr und mehr werden die Kunststrategien zur Machtstrategie eigentlich? Und werden die Machtstrategien ansonsten? Durch diese Entgrenzung hier sicherlich. Ja, je weiter die Entgrenzung schadet, desto mehr werden die Kunststrategien zum Machtstrategien. Und Gewaltstrategien. Bei anderen. Wenn die Form entgrenzt wird, wenn die Grenzen entgrenzt werden, wenn alles beginnt zu fließen und. Entsteht dieser totale Raum, der dann die Totalität schafft, in der ich mich bewegen kann und die ich dann seine beherrschen muss, das Überlegen. Die Entgrenzung meiner Aufgabe, die Entgrenzung des Kunstwerks, bedeutet für mich die Notwendigkeit, die Unausweichlichkeit einer Machtstrategie, die so oder so ausfallen kann. Ich kann sicherlich mit diesem Fluss auffließen, ja, das ist eine Möglichkeit, aber ich kann mit diesem Fluss auch nicht unendlich fließen. Ja. Irgendwie muss ich ja auch die Geschichte bremsen. Ich muss die Geschichte bremsen, weil ich endlich bin, also ein endliches Wesen. Was das bedeutet, ich muss ja Macht anwenden, ich muss Gewalt anwenden. Ich muss eine Position annehmen, die mir die Möglichkeit gibt, in diesem totalen Raum zu überleben. Die Entgrenzung der Kunst am Ende des 19. Jahrhunderts, am 20. Jahrhundert, hat eine Disproport oder eine Spannung geschaffen zwischen der Endlichkeit des Menschen, die ja unaufgehoben war, auf der einen Seite, und der Unendlichkeit seiner künstlerischen Aufgabe auf der anderen Seite. Und diese Spannung produziert Gewalt und Machtstrategien. Ich kann sozusagen nicht eine endliche Aufgabe formulieren, die in der Zeit meines Lebens erfüllt wird, sondern genauso wie früher im Verhältnis zur Religion. Ja, ich war im Verhältnis zur Religion war immer gewaltsam. Religion ist nichts anderes als Religionskrieg, wie alle anderen. Wie früher in der Verhältnis zur Religion und in der Verhältnis zur Philosophie oder in der Ideologie, das Verhältnis zur Kunst wird gewaltsam und Machtverhältnis, weil es zu einem Ort wird, wie für Religion und Ideologie oder Religion und Philosophie, an dem diese Spannung zwischen Endlichkeit des menschlichen Lebens und die Unendlichkeit seiner Aufgabe in einer sehr, sehr verschärften Form auftritt. Was weder bedeutet, dass es immer so sein wird, wie auch, dass es immer so war. Ja, wir kennen ganz gut und wir erinnern an die Zeiten, an die in der Dickens es nicht war. Und wir leben jetzt in der Zeit, in der Religion nicht mehr ist. Ja? Religion ist im Grunde endlich geworden, im Rahmen der Meinungsfreiheit. Ja, indem ich mich sozusagen zur Religion bekenne, ist meine Sache erledigt. Die Religion stellt an mir nicht mehr die Forderungen, die von ihrer Natur unendlich sind. Und provoziert auch nicht mehr Gewalt. Und provoziert auch nicht mehr Macht. Also es gibt keine Religionskriege mehr und so weiter, aber die Meinungsfreiheit hat eine unendliche religiöse Aufgabe zu einer endlichen gemacht. Das ist genauso vielleicht mit der Philosophie, vielleicht auch nicht. Das ist die offene Frage. Wenn ich zum Beispiel sage, die Kunst ist das, was meinem Geschmack entspricht, dann ist die Kunst wieder zur endlichen Aufgabe geworden. Dann ist die Kunst sozusagen erledigt unter den Bedingungen der Meinungsfreiheit, der Geschmacksfreiheit, und in diesem Sinne völlig entschärft. Ja, dann wird sozusagen, dann wird dieser Ort der Auseinandersetzung zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit verlagert in einen anderen Bereich. Das wäre dann der eigentlich tote Kunst. Dieser Zustand, und deswegen ist für mich problematisch, über das Ende der Kunst zu sprechen heutzutage, auch wenn ich das lese. Ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt so ist. Es kann so kommen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt so ist. Weil meine bekannten Kuratoren und Künstler und so weiter, die machen nach wie vor, und das ist sehr wichtig, sie machen nach wie vor nicht das, woran sie glauben und das, was ihnen gefällt. An dem Augenblick, wenn der Künstler beginnt, das zu machen, was